Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Moin Holger.
Moin Jörni.
Holger, du liest doch auch Bücher und guckst doch auch Filme, oder?
Ja, tatsächlich lese ich Bücher, manchmal auch Bücher ohne Bilder, einfach nur mit Wörtern und Sätzen, ja, ohne, ja, richtig.
Hast du da mal dir überlegt, welche Freaks dahinter stecken, die sich das Ganze ausdenken und schreiben?
Also manchmal kennt man die Leute tatsächlich auch vom Fernsehen, aus Interviews oder so, oder kennt die auch persönlich? Kennst du jemanden persönlich, der Bücher schreibt?
Gut, dass du fragst, Holger. Ich habe zufällig jetzt hier jemanden neben mir sitzen, den ich schon seit meiner Kindheit kenne. Das ist einer der bekanntesten Autoren Deutschlands. Andreas Izquierdo, moin Andi.
Hallo, hallo zusammen und danke für das bekannteste Autor in Deutschland.
Ja, wir haben lange überlegt, wie wir dich vorstellen, aber nein, direkt am Anfang Honig.
Ich werde gerne vollgeschleimt, von daher, wir können den Ton behalten.
Das wusste ich. Andi, wir kennen uns tatsächlich seit der Kindheit und also seit der Schule eigentlich. Du hast noch zwei Brüder, mit denen bin ich auch zur Schule gegangen, du warst glaube ich zwei Klassen über mir. Und als dann alle aus der Schule raus sind, wollten sie alle irgendwie entweder Banker zur Versicherung, Playboy oder irgendwas mit Medien machen. Du hast dich für den Job des Autoren, des Romanautoren entschieden.
Naja, also ich habe mich nicht so direkt entschieden, weil ich schlicht und ergreifend nicht wusste, was ich machen sollte. Also habe ich angefangen zu studieren in Köln und habe auch eine ganze Menge Sachen studiert. Sport, Germanistik, Philosophie, Geschichte, Regionalwissenschaft. Alles angefangen, nichts zu Ende gebracht. Und dann war ich dann mittlerweile auch schon 24 und zur Sorge meiner Eltern immer noch ohne jeden Plan für mein Leben. Und habe aber dazwischen immerhin schon mal fertig gebracht zu volontieren als Journalist, als Sportjournalist. Und dachte mir, so mit Schreiben wäre ich schon schön, irgendwie, aber hatte immer noch keine Idee, dass es sowas gibt wie Autor oder Drehbuchautor. Irgendwie dann, und da merkt man dann, irgendwie, wo man herkommt, nämlich irgendwie vom Land. Und hatte aber eben zwei Mitbewohner oder einen Mitbewohner, die in diesem Gewerbe gearbeitet haben. Und bin ich dann das erste Mal so mit Drehbuch in Berührung gekommen und plötzlich habe ich dann irgendwie auch meinen ersten Roman geschrieben und dachte, naja, okay, also warum nicht? Irgendwie versuch's mal, irgendwie guck mal, wo es hinführt.
Ja, aber da habe ich direkt die erste Frage. Also wenn deine Mitbewohner, die werden dir dann wahrscheinlich gesagt haben, man kann damit Geld verdienen. Weil in meiner Welt sind Autoren, also Romanautoren, sowie Schauspieler, galt ja immer oder gilt auch fast immer noch als brotlose Kunst.
Das ist es zumindest in der Belletristik sehr oft. Also wenn ich schätzen müsste, irgendwie würde ich sagen, 98 oder 99 von 100 Autoren in der Belletristik können nicht davon leben. Im Drehbuchbereich irgendwie schon ein bisschen mehr, aber im Drehbuch ist es ein bisschen, entweder du bist in diesem Geschäft drin oder du bist nicht in diesem Geschäft drin. Es gibt keinen dazwischen. Mhm. Und wenn du in diesem Geschäft drin bist, dann kannst du schon genug verdienen, irgendwie um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber du kannst eben auch genauso schnell rausfliegen, wie du reingekommen bist. Und in der Regel eigentlich noch sehr viel schneller rausfliegen, als du reingekommen bist. Und dann verdienst du wieder null.
Mhm. Ja, das kenne ich. Du heißt ja Andreas Izquierdo, das ist dein sogenannter Künstlername und auch Familienname. Ich habe das mal gegoogelt, was das heißt. Weißt du, was das eigentlich übersetzt heißt?
Ich glaube, ich weiß es. Also es spricht sich gar nicht so kompliziert aus. Dieses QU wird tatsächlich wie ein K gesprochen, Izquierdo. Und man kann es natürlich auch Spanisch sprechen. Dann müsste man das Z als TH sprechen und das R rollen. Und dann hieß es Izquierdo. So, das ist gar nicht verlangt. Irgendwie verlange ich auch gar nicht. Ich glaube, es kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort sinister. Oder? Irgendwie von unheimlich oder sowas in die Richtung.
Das heißt, links, linker, mit dem linken Fuß aufgestanden und zwei linke Hände haben.
Gut, dass ich das noch nie gehört habe, wenn ich jedes Mal 5 € dafür bekommen würde, irgendwie, dass es das eben nicht heißt. Denn links heißt Izquierda Und Izquierdo ist tatsächlich ein Eigenname irgendwie und wie gesagt aus dem lateinischen Sinister abgelenkt und sehr typisch eigentlich als spanischer Eigenname. Also es ist zwar jetzt nicht Meyer, Müller, Schmitz,
Schulz,
aber auch nicht weit davon entfernt. Das ist kein ungewöhnlicher Name.
Okay, soweit zum Thema gute Recherche. Da sind wir dann wohl nicht so cool drin. Aber du musst ja daran gut sein. Du hast angefangen tatsächlich mit Eifel-Krimis, die relativ erfolgreich waren. Also Saumord, Doppeldings etc. Die spielten alle im richtigen oder fiktiven Dorf, wo du herkommst?
Ja, im fiktiven. Ich habe es Dörresheim genannt. Das ist ein fiktives Örtchen vor Bad Münstereifel oder um Bad Münstereifel herum. Weil ich da ja auch gelebt hatte und ich auch nicht wollte, dass sich jemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlte, also habe ich das Ganze fiktiv gemacht. Aber und natürlich sind sie auch sehr ironisch geworden. Und ich glaube, das war auch ein Teil ihres Erfolges, dass man darüber lachen konnte. Und sie haben es gut aufgenommen, die Nordeifler, muss ich sagen. Irgendwie das ist bei Humor immer so eine Sache. Irgendwie so, ne? Manche haben ihn und andere eben nicht. Irgendwie und manche fühlen sich angegriffen, wenn man einen Witz macht. Irgendwie und andere lachen drüber. Aber ich fand, sie haben das sehr gut angenommen. Und ich bin jedenfalls nicht mit Schimpf und Schande irgendwie aus dem Dorf gejagt worden.
Aber es flossen schon Personen aus deinem und unserem, also wir haben jetzt nicht den komplett gleichen Freundeskreis, das wäre auch schrecklich.
Na, ich möchte auch deinen Freundeskreis gar nicht haben.
Ich manchmal auch nicht. Nein, Quatsch. Da flossen natürlich auch Personen und Erlebnisse mit ein. Ne?
Ja, klar. Irgendwie aber schon so verfremdet, dass man nicht sagen konnte, hier, das ist eins zu eins die Person A, B oder C. Darum ging es mir nicht. Ich wollte so ein bisschen die Eigenheiten aufs Korn nehmen irgendwie. Und es gibt eine Menge Eigenheiten, also nicht nur auf dem Dorf, sondern auch eben im Norden der Eifel. Mhm. Und so ist es dann entstanden.
Aber du bist dann relativ schnell korrigiere mich, von den Eifel-Krimis dann auch zu historischen Stoffen gekommen, oder?
Naja, zu historischen jein. Also ich habe mit den Eifel-Krimis veröffentlicht 1995, begonnen 1993, habe dann 4 Eifel-Krimis geschrieben und dachte irgendwie, okay, das Thema ist jetzt ein bisschen durch. Also zumindest war es für mich ein bisschen durch. Da wir da wieder beim Thema sind, davon leben können oder nicht, irgendwie ich konnte nicht davon leben, obwohl das gar nicht unerfolgreich war. Und dann tat sich plötzlich auch ein bisschen die Drehbuchtür auf in mir und die habe ich dann, da bin ich dann auch durchgeschritten. Und dann hat es schon noch 5-6 Jahre gedauert, bis ich dann irgendwie einen historischen Roman geschrieben habe, nämlich den König von Albanien. Mhm. Auch das, der damals bei Rotbuch rausgekommen ist und sensationell unerfolgreich war, obwohl er einen Preis bekommen hat als bester historischer Roman des Jahres. Irgendwie wollte ihn niemand lesen, das war sehr frustrierend. Aber das ist auch nichts Neues in diesem Geschäft.
Bevor da jetzt Heucher einsteigt, weil der hat zu den historischen Sachen auf jeden Fall Fragen, aber du hast irgendeinen Friedhof besucht und hast das Grab vom König von Albanien gesucht, ist das
ja,
richtig?
Ja, das habe ich jetzt tatsächlich irgendwie. Otto Witte, um den geht's, wie der Zeit seines Lebens behauptet hatte, mir König von Albanien gewesen zu sein für 5 Tage. Und der liegt auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf und den habe ich jetzt, ist noch gar nicht lange her, ein paar Wochen her gesucht, denn wie jetzt ist der Friedhof Ohlsdorf so unfassbar groß. Ich glaube, es ist der größte Friedhof Europas und einer der größten der Welt. Man kann eine Menge Zeit verbringen auf diesem Friedhof, wenn man nicht weiß, wo man hin will. Und ich hatte vorne gibt es so eine Art Rezeption, wo man dann fragen kann, so wenn man nach jemand sucht, dann habe ich eben nach Otto Witte und dann fragt sie, oh, finde ich jetzt nicht, ja, ist schon länger tot, ist in den 50ern. Dann hat sie gesucht und dann sagte ich so, der hat immer gesagt, der wäre König von Albanien. Ich glaube aber, das ist, glaube ich, ein Scherz gewesen. Irgendwie. Und dann guckte sie in den Computer und sagt, ja, hier steht der König von Albanien irgendwie, und gab mir die Grabnummer. Irgendwie. Und dann, zwei Stunden später etwa, irgendwie fand ich dann auch sein Grab.
Aber der hat einen anderen Vornamen, da heißt es nicht mit Vornamen König.
Nein, der hieß Otto Witte, und da steht auch drauf, Otto Witte, ehemaliger König von Albanien. Und das steht auch auf seinem Grabstein tatsächlich. Er hat das bis in den Tod hinein durchgezogen.
Wow. Bist du die Art von Schreiber, wenn du sagst, du schreibst Drehbücher und du schreibst Monographien, historische Romane, kannst du gleichzeitig schreiben oder sagst du, nee, ich bearbeite jetzt das Drehbuch und wenn das fertig ist, dann kommt sozusagen der nächste Roman.
In meinen jüngeren Jahren ging das noch, jetzt geht es nicht mehr. Mhm. Da merkt man so den Kraftverschleiß. Ich habe das in den 2000ern noch geschafft, irgendwie einen Roman zu schreiben und zwischendurch auch immer wieder ein Drehbuch, zumindest irgendwie weiterzuführen. Irgendwie das schaffe ich nicht mehr. Das ist zu anstrengend.
Und wenn ich dann denke, die Trilogie, doch ist eine Trilogie, ne, Schatten der Welt. Mhm. Und das ist ja eine ziemlich gute, interessante Parallele, finde ich, historisch und politisch. Absolut, zu dem, was jetzt gerade passiert. Mhm. Wie viel Recherche hat dich das gekostet? Weil ich glaube, die Romane sind auch jeder Teil, also ein Jahr hintereinander erschienen. Mhm. Hast du das als Trilogie angedacht oder hast du nach dem ersten Teil gedacht, für Revolution der Träume, jetzt will ich entdecken, wie die drei Figuren sich weiterentwickeln, was sie erleben, oder wie ist das passiert?
Ja, das war als Trilogie angedacht, nur ganz anders. Mhm. Nämlich, ich dachte, irgendwie, ich mache einen Roman zu den 10er Jahren, irgendwie, wo es noch ein Kaiserreich gab, mhm, einen Roman zu den 20er Jahren, wo es eine Demokratie gab, und einen Roman zu den 30er Jahren, wo es eine Diktatur gab, weil sich die deutsche Gesellschaft niemals so schnell und so profund gedreht hat wie in diesen 30 Jahren. Mhm. Und das hat für den ersten Roman ganz gut funktioniert. Der endete 1918 und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich mal den zweiten, und der endete 1921. Und dann dachte ich, okay, dein Konzept kannst du jetzt schon mal knicken. Und dann kam der dritte, der endete dann Ende 23. Und dann war es klar, ich habe jetzt eine Trilogie, die aber nicht die geworden ist, die ich eigentlich hatte machen wollen, weil es so viel Geschichte gibt, irgendwie zwischen 1918 und 23, dass es nicht möglich war. Und habe aber auch gemerkt, ich kann das nicht mehr. Die Recherche ist ein Albtraum. Anders kann man es nicht sagen. Man schreibt und recherchiert in einem irgendwie, und das ist so eine Belastung. Jedenfalls für mich. Andere mögen das damit besser klarkommen. Ich bin damit nicht besonders gut klargekommen, dass ich nach dem dritten Buch so fertig war, dass ich gesagt habe, irgendwie eigentlich war es anders gedacht, aber sie endet jetzt hier.
Das ist interessant, weil beim Drehbuch kannst du es ja nicht so machen. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, I go with the flow und guck mal, wohin die Geschichte mich führt. So.
Ne, die waren schon geplant. Das war jetzt nicht go with the flow. Ich hatte meine, die Arbeit ist an den Romanen ist so ähnlich wie im Drehbuch auch, weil sie ganz sinnvoll ist. Also es beginnt immer mit einem Exposé von 10, 12, 14 Seiten mit der kompletten Geschichte, also mit auch mit Schluss. Aus dem Exposé mache ich ein Treatment. Dann irgendwie wird dieser Roman, dann habe ich den Roman schon auf 40, 50, 60 Seiten, aber schon in einer Aktstruktur, irgendwie, dass ich weiß, wie die Geschichte läuft, wie die Figuren laufen, irgendwie, dass ich die groben Linien sehe. Irgendwie. Und dann fange ich erst mit dem Fließtext an, dann fange ich erst mit dem Roman an. Habe immer mal wieder Diskussionen mit Autoren und Autorenkollegen, die sagen, du machst dir so viel Arbeit. Und die Wahrheit ist, das ist genau das Gegenteil. Ich mache mir so wenig Arbeit, wie es nur irgendwie geht, weil es so anstrengend ist. Und diese Vorbereitung ist insofern gut, weil es irgendwie den Kopf entlastet, irgendwie, wenn ich eine feste Struktur habe. Ich auch mal Wochenende Pause machen kann, irgendwie ohne gedanklich immer drin zu sein, irgendwie bloß nicht den Faden zu verlieren. Und die 6 Wochen, die ich vorher, oder 8 Wochen, die ich vorher mehr Arbeit habe, irgendwie zahlen sich in jedem Fall aus. Denn irgendwie man kann sich immer wieder verirren in diesem Romane schreiben, weil es so viele Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu erzählen. Und wenn du dich verirrst, Und wenn du das relativ früh tust, irgendwie musst du es nachher alles nacharbeiten. Das heißt, irgendwie die acht Wochen, irgendwie die ich vorne spare, könnten hinten irgendwie sehr schnell 8 Monate werden, irgendwie die ich nacharbeiten muss. Also ist es, wie tatsächlich klingt nach viel, ist aber tatsächlich der geringstmögliche Aufwand.
Da hilft aber wahrscheinlich auch die Herangehensweise beim Schreiben des Drehbuchautors, dass er sehr strukturiert arbeiten muss und auch auflösen muss, wie was zusammenkommt. Das kann helfen beim Schreiben.
Also mir absolut. Mir ist das eine totale Stütze. Ich habe so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zum Fernsehgeschäft, aber für eine Sache bin ich sehr dankbar, nämlich irgendwie dramaturgisch geschult zu sein, auch viel über Figuren und Figurenführung irgendwie zu wissen. Alles das hilft nachher, irgendwie eine Geschichte zu bauen, denn die meiste Sache von einer gut erzählten Geschichte ist Handwerk. Irgendwie, was man nicht beeinflussen kann, ist, sagen wir, die erste Idee zu etwas, irgendwie der Funke, der alles ins Rollen bringt, da hat man wenig Kontrolle darüber. Aber irgendwie das meiste andere kann man bauen. Irgendwie, und man kann das irgendwie schlecht bauen oder gut bauen. Und je besser es gebaut ist, desto müheloser wird es nachher für den Leser, es zu lesen.
Ich habe da noch eine, ich meine, die Frage hast du auch noch nie gehört, ich stelle sie trotzdem. Du hast ja einen Verlag. Und gehst du dann da hin und sagst, so, ich möchte Der König von Albanien oder Schatten der Welt machen, und dann sagt er, okay, du hast 2 Jahre Zeit, oder hast du eine Idee, fängst an zu schreiben und sagst dann, ich habe hier was und habe da Interesse?
Das kommt darauf an, in welchem, also wie lange man schon in einem Verlag ist, beziehungsweise wie viel Vertrauen irgendwie ein Verlag in dich hat. Also Als Newcomer wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als den Roman weitestgehend zu schreiben. Irgendwie, das ist leider sehr oft so, weil die Verlage nicht genau wissen, kriegst du es überhaupt zu Ende? Irgendwie, es klingt toll, irgendwie nur, ne, ein Pitch, irgendwie kann toll klingen. Ein Pitch ist aber kein Roman. Ein Pitch ist eine Erzählung in 30 Sekunden oder in einer Minute. Ein Roman hat 8 Stunden, 12, 15. Irgendwie, und dann ist es nicht klar, ob du das genauso gut hinbekommst. In meinem Fall ist es so, dass ich mit dem Verlag vorher bespreche oder beziehungsweise ihnen was pitche. Und sie sagen dann, ja, das finden wir gut oder das finden wir nicht gut, und dann machen wir einen Vertrag. Und der ist dann sehr konkret, schon nicht nur mit den Zahlen, sondern auch mit den Veröffentlichungen irgendwie, und darauf verlassen die sich dann. Und dann schreibe ich etwas, was verlangt ist. Irgendwie das andere irgendwie ist irgendwie unverlangt eingesandt. Irgendwie da ist leider auch irgendwie täglich Brot irgendwie eines Autoren. Wenn ich den Verlag verliere und jemand anderes kennt mich nicht, irgendwie, dann läuft das irgendwie leider eben auch auf unverlangt eingesandt aus. Es sei denn, ich habe jetzt so viel vorzuweisen, dass jemand sagt, ja, okay, der hat es jetzt schon ein Dutzend Mal bewiesen, dass er es zu Ende bringen kann. Also wird das auch dieses Mal zu Ende bringen.
Aber du hast natürlich Deadlines, ne? Die geben dir eine Deadline, ja, und sagen, Weihnachten 2025 wollen wir das Ding auf den Tisch. Und bis dahin musst du es geschrieben haben.
Ja. Es gibt einen schönen Spruch von Douglas Adams, irgendwie, der da heißt, irgendwie, es gibt kein schöneres Geräusch als das Wusch eines vorbeirasenden Abgabetermins. ich halte in der Regel die Abgabetermine sehr, sehr gut ein, außer diesmal. Diesmal hat es nämlich auch ein großes Wusch gegeben im Sommer, irgendwie, und seitdem hocke ich da mit den Korrekturen, weil ich jetzt für etwas büße, was ich vorher eigentlich hätte machen sollen. Ich habe ja eben gesagt, dass man besser mal gut vorbereitet in etwas reingeht. Offensichtlich war ich diesmal nicht gut vorbereitet. Irgendwie bezahle ich das jetzt teuer. Ich kann niemandem dafür die Schuld geben, außer mir selbst. Ich ärgere mich auch über mich selbst irgendwie, aber so ist es gerade.
Also dein letztes Buch war ja Kein guter Mann, von letztem Jahr, und du schreibst gerade an einem neuen,
ja,
und bist sozusagen, wie wir das beim Fernsehen sagen, in der Crunch-Time, also du bist über den Termin drüber, den du abgeben hättest sollen,
ja,
und jetzt hängst du zu Hause und bist am Arsch.
Naja, irgendwie, das kann ich mir gar nicht leisten, im Arsch zu sein. Also ich fühle mich im Arsch, irgendwie, aber es nützt ja nichts. Irgendwie das Schlimme oder auch das Schöne an dieser Schreiberei ist, es gibt nur einen, der sie zu Ende machen kann, und das bist du. Und er ist nur einer, der dafür verantwortlich ist, und das bist du. So. Und dann nützt auch das Gejammer. Also ich, natürlich jammer ich zu Hause. Natürlich hocke ich da und denke mir, warum hast du denn nicht irgendwas gelernt, irgendwie was irgendwie nicht das ist. Irgendwas. So, aber zumal ich eben zu den Autoren gehöre, irgendwie, die gerne was geschrieben haben, aber die nicht gerne schreiben. So, also bin ich jetzt tatsächlich in dieser Phase, wo ich irgendwie schreiben muss, irgendwie, und es eine tägliche Überwindung ist, irgendwie das zu tun. Aber irgendwann wird es auch fertig sein.
Da habe ich eine Frage noch dazu, zu der unterschiedlichen Technik, Drehbuchschreiben und Belletristik. Wenn du sagst, du schreibst prinzipiell nicht gerne, bist du dann jemand, der das interessant findet, von der Technik her sozusagen reduziert für Drehbuch zu schreiben und dann nochmal zugespitzte, schöne Dialoge, oder dich sozusagen auszubreiten in der Belletristik und frei von, sag ich mal, also wie das strukturelle Schreiben von einem Drehbuch zu arbeiten?
Also das hat so alles so seine Vor- und Nachteile. Sagen wir, der größte Unterschied Drehbuch und Belletristik ist, beim Drehbuch bist du niemals allein. Du sitzt also immer am Tisch mit Produzenten, mit Regisseuren, wenn du Pech hast, auch noch Schauspielern. Ja, das ist irgendwie, Schauspieler so, sie haben irgendwie große Fähigkeiten irgendwie, und wir bewundern sie auch irgendwie aus gutem Grund für ihre Fähigkeiten. Aber sie sind auch nicht ganz frei von Eitelkeiten. Und dementsprechend gucken sie natürlich irgendwie, wie entwickelt sich meine Rolle so irgendwie. Und das ist dann schwierig in einem Drehbuch, wenn sie in der Drehbuchentwicklung aus welchen Gründen auch immer mit dazustoßen, irgendwie, weil das Erste, was sie machen, ist, nach meiner Rolle zu gucken, ist die denn auch schick genug? Ist sie groß genug? Ist sie schillernd genug? Tief genug? Dramatisch genug? Und das als Drehbuchautor musst du aber alles behandeln, ne? Nicht nur die Schauspieler, alles. Und das irgendwie kollidiert dann schon mal gerne. Beim Belletristikschreiben bist du halt alleine und hast allenfalls noch deine Lektorin oder deinen Lektor, irgendwie, der irgendwie aber danach kommt. Und der Umgang ist auch ein anderer, ein sehr deutlich respektvollerer Umgang. Das ist so der größte Unterschied. Grundsätzlich ist das Drehbuchschreiben weniger Arbeit, weil ich ja nur Drehbuchautor, ich bin nur der Autor im Drehbuch. Also ich mache ja nur das Drehbuch. In der Belletristik bin ich Autor, Regie, Schauspiel, Kostüm, Ausstattung, Kamera, alles, weil ich ja alles in einen Text gießen muss. Irgendwie beim Drehbuch bin ich halt nur der Autor, und andere Gewerke kommen dann später dazu, die aber natürlich auch ihre Meinung haben. Die muss auch nicht immer falsch sein, obwohl die meisten Autoren denken, dass sie immer grundsätzlich falsch ist, die andere Meinung. So wie die anderen eben denken, dass der Autor grundsätzlich falsch liegt, irgendwie, weil sie eine ganz andere Idee von etwas haben. Das bedeutet viel emotionalen Stress für den Autor. Und ich habe auch viele wirklich begabte und auch begabtere Kollegen irgendwie scheitern sehen, weil das etwas ist, was einem keiner beibringen kann. Nämlich an einem Tisch zu sitzen mit 4, 5 Personen, die eine andere Meinung haben und alle ein paar mehr Orden auf dem Revers oder auf den Schulterklappen als du. Denn irgendwie, wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass irgendwie es nicht weitergeht, hat ein Produzent aus guten Gründen natürlich das Recht, den Autor auszutauschen, was auch oft genug passiert.
Nee, da stellt sich bei mir die Frage, ich meine, ich komme ja vom Fernsehen und vom Skripten und Film und bla. Trotzdem stellt sich bei mir die Frage, wenn du jetzt sagst, du bist natürlich bei der Belletristik Autor, Regisseur, Ausstattung, Kostüm etc. bla bla, und beim Drehbuchschreiben bist du nur Drehbuchautor. Zwei Fragen. Man sieht ja immer bei Filmen Screenplay, das heißt ja Drehbuch. Und es gibt ja auch tatsächlich Drehbuch-Oscars. Frage ich mich, wofür? Weil, oder wofür kriegt man einen Oscar als Drehbuchautor, wenn du nur die Sprache in ein Drehbuch gießt?
Naja, also das Drehbuch ist ja nun das Fundament eines Films. Irgendwie alles, was immer gemacht wird in einem Film, kommt nach dem Drehbuch. Das heißt, irgendwie niemand kann arbeiten, wenn das Skript nicht fertig ist. Irgendwie ein Produzent muss ja wissen, welche Orte er blocken muss oder buchen muss. Irgendwie ein Producer muss Straßen sperren, irgendwie muss Schauspieler einkaufen. Irgendwie muss all die Leute einkaufen, die Teil eines Films sind. Das geht ohne Drehbuch nicht.
Aber das sehe ich doch auch in einem Roman. Hotel, er geht in ein Hotel.
Ja, weil ich es einfach schreibe irgendwie und dann ist es auf Papier und dann liest es jemand irgendwie und bekommt, wenn du so willst, den gesamten Film als Buch zu sehen. Aber ein Film muss ja letzten Endes muss ja gemacht werden. Irgendwie. Ich als Drehbuchautor, als Belletristikautor mache ich das Buch. Der Verlag, beziehungsweise ich schreibe das Buch, der Verlag macht das Buch und dann kommt es in den Buchhandel irgendwie als Film. Muss ja jede einzelne Szene von verschiedenen Leuten hergestellt werden. Irgendwie die, irgendwie, ich weiß nicht, 120 Bilder, irgendwie ein 90 Minuten hat, irgendwie müssen diese 120 Bilder eben auch gefilmt werden. Draußen, drin, irgendwie, das spielt ja für mich als Belletristikautor keine Rolle, weil ich ja immer drin bin. Ich sitze ja immer in meinem Kämmerlein und kann die tollsten Sachen schreiben. Irgendwie, wenn ich das in einem Skript mache, müssen diese tollsten Sachen hergestellt werden und die kosten Geld. Und im Zweifel werden sie dann nicht hergestellt, irgendwie, weil sie zu viel Geld kosten.
Also runtergebrochen heißt es, als Drehbuchautor lässt du jedes von diesen 120 Bildern, 150 Bildern eines Filmes einzeln für sich, natürlich verwoben in die Handlung, einzeln für sich im Kopf entstehen und stellst das Regie, Kostümen, Schauspielern so dar, dass sie sich das vorstellen können und dass sie sagen können, diese Szene oder das Bild kostet uns die und die Kohle, muss da und da passieren, ist nachts mit Regen, Nebel, bla.
Ja, genau. Also das Skript ist irgendwann mal fertig, so nach endlosen Diskussionen und Streitereien. Irgendwie ist es fertig irgendwie, und dann geht es, wenn du so willst, in die Produktion. Irgendwie. Und dann gibt es Leute, die dann ausrechnen, irgendwie, was kostet mich denn diese Szene? Was kostet irgendwie, es macht einen Unterschied, ob eine Szene am Tag spielt oder in der Nacht. Irgendwie, weil in der Nacht brauche ich Scheinwerfer, ich brauche möglicherweise Dinge, an die ich jetzt irgendwie so gar nicht gedacht habe. Irgendwie. Und dann sagt man möglicherweise aus der Produktion, wir haben zu viele Nachtbilder, wir müssen Sachen in den Tag bringen, weil es sonst zu teuer wird, weil wir es gar nicht hinbekommen. Weil nachts arbeiten bedeutet ja auch für die Menschen, dass sie nachts arbeiten müssen. Das hat ja auch arbeitsrechtliche Gründe. Es gibt eine Million Sachen, die man natürlich irgendwann als Drehbuchautor auch lernt. Irgendwie, dass man vorsichtig ist, irgendwie, ob man einen Hund in die Szene schreibt, weil es nämlich einen Tiertrainer braucht, der diesen Hund so ausrichtet oder abrichtet, dass er tut, was in dem Buch steht. Ne? Dasselbe gilt für Kinder. So, auch ja. Da gibt es Arbeitsrecht irgendwie so. Auch Kinder dürfen ja nicht 8 Stunden am Set stehen. Nein. So, das gibt eine Million Sachen irgendwie und die hat man aber irgendwann im Kopf und weiß irgendwie, ich schreibe keinen Flugzeugabsturz in das Skript in einer Vorabendserie hinein, weil es niemals gezeigt wird.
Ja. So. Da fällt mir gerade noch, weil Jörni gesagt hat, mir fällt ein Oscar für das beste Originaldrehbuch und dann gibt es aber natürlich auch noch den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch, basierend auf einer Romanvorlage zum Beispiel. Wenn man sich jetzt von deinen historischen Romanen mal weg, die anderen Synopsen der deiner Romane anschaut, ob das Club der Traumtänzer ist oder Fräulein Hedi träumt vom Fliegen oder Kein guter Mann, dann ist das für mich aufgrund der Figurenkonstellation oder der Grundprämisse, schreit das nach einer Verfilmung. Hättest du Bock zu sagen, und wenn ja, welcher Roman wäre das, wo du sagen würdest, das würde ich gerne transformieren in Drehbuch und das ist ein geiler Film?
Grundsätzlich sind das alles Filmstoffe, die ich zu Romanen gemacht habe, weil meine Arbeit gar nicht so als Romanautor gar nicht so unterschiedlich ist zum Drehbuchautor. Ich benutze dieselben Techniken, weil sie sinnvoll sind. Mhm. Grundsätzlich irgendwie gab es immer wieder Interesse an Verfilmung, gerade irgendwie Club der Traumtänzer war immer mal wieder optioniert. Irgendwie es gibt auch eine Drehbuchfassung in der zweiten Dialogfassung für einen Kinofilm, der dann aber auch wieder nicht entstanden ist. Irgendwie und so modert das jetzt gerade ein bisschen vor sich hin. Es gibt gerade irgendwie Interesse an einer Verfilmung für Kein guter Mann.
Ja, cool.
Da muss man mal gucken, wohin es führt. Auch das ist etwas, was du als Drehbuchautor sehr schnell lernst. Nur weil jemand sagt, irgendwie, wir könnten oder lass uns doch, irgendwie heißt das nicht, dass es passiert. Hm. Also man wird irgendwann, es gibt Interesse, man nimmt es mit einem Nicken zur Kenntnis irgendwie und dann gibt es eine Option, auch das nimmt man mit einem Nicken zur Kenntnis, aber am Ende des Tages, wenn nicht irgendwie die Klappe zum ersten Drehtag fällt, irgendwie wird das Ding auch nicht gedreht. Irgendwie ein berühmtes Beispiel ist noch gar nicht lange her, vor 2 Jahren oder anderthalb, ich weiß es gar nicht, hat Sky irgendwie seinen Betrieb eingestellt, was die Fiktion betrifft. Und das haben sie von einem Tag auf den nächsten gemacht. Irgendwie, das heißt, ganz viele irgendwie Produktionen, die im Prinzip im Begriff waren, irgendwie an den Start zu gehen, wurden von heute auf morgen abgesagt. Andere, die im Drehen waren, irgendwie haben den Tag abgedreht und am Morgen erfahren, dass es nicht weitergeht. Also konnten sie ihren Scheiß zusammenpacken und alle irgendwie waren von einem Tag auf den nächsten arbeitslos, irgendwie, weil man irgendwie in den Vorstandsetagen anders entschieden hat. Irgendwie. Und das kann immer passieren und das passiert im Film auch ziemlich oft.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es in dem Fall im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen vielleicht nicht dazu kommt, wenn du die Wahl hättest und du sagst, jetzt gibt es zum Beispiel schon eine Anfrage für keinen guten Mann, Auf was hättest du mehr Lust, dass jemand sagt, nee, dann wollen wir, dass du auch das Drehbuch schreibst, oder fändest du es interessanter, wenn eine Kollegin oder Kollegin deinen Stoff sich annimmt und dann arbeitet ein Drehbuch aus?
Also auch das ist irgendwie nicht immer irgendwie ein Wunschkonzert. Irgendwie da, auch da haben sich hat sich dieses Geschäft in den letzten 2-3 Jahren irgendwie verändert. Das war früher viel durchlässiger, irgendwie das... Man gesagt hat, ja okay, dann wenn der Belletristikautor auch das Drehbuch machen will, dann gehen wir es mal an, wir versuchen was. Das ist jetzt kaum noch möglich, irgendwie, wenn du das zumindest, wenn du es fürs Kino oder für den Streamer machen willst, irgendwie, weil es so schwierig, das ganze Umfeld gerade so schwierig ist, irgendwie, dass irgendwie alle Angst haben, irgendwie eine Finanzierung nicht hinzubekommen. Also wird dann geguckt, irgendwie, wo ist denn, welche Autorin hat denn schon mal einen erfolgreichen Kinofilm gemacht, dann nehmen wir die. Und wir nehmen nicht den Originalautor, irgendwie, weil wir nicht wissen, weil er noch nie was gemacht hat. So, irgendwie. Und das irgendwie ist ärgerlich, aber auf der anderen Seite möglicherweise auch ein bisschen verständlich, weil sie irgendwie dann versuchen, irgendwie Packages zu bauen, irgendwie, dass irgendwie ein Geldgeber sagt, ja, das klingt doch alles gut, ich habe die Namen schon alle gehört, irgendwie, und der Schauspieler ist toll und der Regisseur ist toll und die Autorin hat ja schon mal das gemacht oder ne? Und dann gebe ich dann dafür irgendwie das Geld irgendwie, und daran hängt es am Ende des Tages.
Ich habe eine Frage noch. Arbeiten, so. In meiner Welt, du sagst, also gehen wir gesetzten Fall so wie Schatten der Welt. Du bringst einmal pro Jahr das Buch raus. Dafür, du verdienst, ich gehe davon aus, berichtige mich, weil ich habe ja keine Ahnung. Du sagst dem Verlag, ich möchte das machen. Dann sagt der Verlag, hier hast du, keine Ahnung, 15.000 Euro Vorschuss. Damit kannst du Recherche machen. Bei Ende des Buches kriegst du nochmal Summe X. Dann musst du ja mit dem Geld, mit dem Vorschussgeld klarkommen. Und kriegst erst nach Veröffentlichung des Buches und Verkauf des Buches weitere Kohle.
Genau.
Das heißt, du arbeitest ein Jahr, wenn du nicht Drehbücher dazwischen schiebst, die bekanntermaßen viel besser bezahlt werden oder gut bezahlt werden, verdienst du ein Jahr kein Geld.
Ja, irgendwie so ist es. Und das ist irgendwie genau das Problem, dass man sich Romane schreiben auch leisten kann. Können muss, irgendwie so. Deswegen haben ganz viele Autoren auch noch einen Brotberuf und schreiben die Romane eben nach Feierabend oder in ihrer Freizeit oder in den Ferien. Das ist leider so. Wenn man noch ein paar Bücher auf dem Markt haben, dann werfen die ja auch Tantieme ab, immer unter der Voraussetzung, dass sie auch verkauft werden. So, das ist dann eben auch nicht immer so. Also da kommt dann vielleicht schon mal was rein, aber grundsätzlich ist das Problem, dass es irgendwie wahnsinnig viel Arbeit ist für vergleichsweise wenig Geld.
Und wie stelle ich mir denn das jetzt vor? So, wenn ich jetzt ein Projekt vorhabe, dann sage ich, ach nee, jetzt kommt aber gerade, ach, ich könnte auf der Xbox auch jetzt noch ein bisschen Indiana Jones spielen. Oder ich könnte mir jetzt noch die Serie XY reinziehen. Ja, heute ist aber geiles Wetter. Ich glaube, die Jungs haben angerufen, wir gehen draußen im Biergarten. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Hast du bestimmte Zeiten? Ich schreibe von 7 bis 12 oder ich schreibe, wenn ich Bock habe. Wann schreibst du, wie schreibst du, wie sieht's aus?
Naja, also der Arbeitstag beginnt irgendwie ganz normal. Also ich werde von meinen Dienern geweckt gegen 10. Dann wird mir ein Bad mit Eselsmilch irgendwie eingelassen. Irgendwie. Ich werde dann irgendwie danach auch noch gesalbt. Irgendwie ein kleines Poem zum Warmwerden irgendwie, und dann nach einem Mittagsmahl irgendwie vielleicht die ersten Sätze. Ja, also grundsätzlich arbeite auch nicht anders wie jemand, der in ein Büro geht, außer dass mein Büro zu Hause ist. Und tatsächlich habe ich so ähnlich wie Büroarbeitszeiten, so von 9 bis 5, 9 bis 4, je nachdem wie so Konzentration ist. Und das setzt irgendwie selbstredend Disziplin voraus. Denn nämlich, es läuft nicht immer gut. Die miesen Tage sind deutlich in der Überzahl. Und geht es aber nicht, dass du aufstehst und sagst, ich verbringe den Tag halt im Schwimmbad, weil heute läuft es halt nicht. Und wir gucken mal, wie es morgen läuft, weil es sonst nicht fertig wird. Also musst du da sitzen bleiben. Das ist Teil des Fluchs. Und dann arbeitest du eben so lange, bis da was steht.
Mhm. Du hattest auch mal eine Schreibblockade, Heucher, ne?
Genau, da wollte ich nämlich auch mal gerade reinfragen. So. John Cleese hat mal was zum Thema Kreativität irgendwie erzählt, wie das Leute, die jetzt das irgendwie einbauen müssen, diesen kreativen Schreibprozess in den Arbeitsalltag. Frage Nummer 1, wie gehst du mit Schreibblockaden um? Frage Nummer 2, Hand aufs Herz, wenn du einen guten Einfall hast und es ist aber schon quasi kurz vor Feierabend, sagst du dann, okay, den mache ich morgen weiter oder formulierst du die Idee aus?
Also Schreibblockaden irgendwie kann ich mir gar nicht leisten. Also sorgt schon das Finanzamt dafür, irgendwie, dass ich keine Schreibblockaden habe. Man kann das ist ähnlich wie schlechtes Wetter. Das muss man aussitzen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Bildschirm. Und der Teufel hat manchmal wie weiße rechteckige Augen, wenn man nämlich in dieses leere Dokument reinstarrt und es starrt in einen zurück. Und es will gefüllt sein. Und es nützt ja nichts, irgendwie dann aufzustehen, weil es macht niemand für mich. Es gibt auch keine Zinsen, wo ich denke, ich schreibe einen Satz, lasse ihn eine Woche liegen und dann habe ich zwei Sätze. Das passiert einfach nicht. Wenn es eine gute Idee gibt, das kann so und so sein. Also in der Regel schreibe ich es zumindest in Stichpunkten sofort auf. Denn mein Gedächtnis ist leider nicht das Beste. Darum ist es immer gut, irgendwie zumindest in Stichworten hinzuschreiben, was einem so durch den Kopf gegangen ist. Auf der anderen Seite, die richtig guten Ideen verlassen einen nicht. Die kommen, auch wenn man am nächsten Tag sagt, wie war denn das jetzt noch? Irgendwann kommt es wieder. Mhm. Und wenn sie einen tatsächlich verlassen, dann war die Idee vielleicht doch nicht ganz so gut.
Hast du wie Kubrick auch so eine Art klassische Schublade, wo du sagst, Zettel, Idee, kommt da rein und dann hast du da immer so einen unerschöpflichen Vorrat an?
Nee, leider weder unerschöpflich noch irgendwie die Zauberkiste. Ich habe schon so einen Friedhof der irgendwie nicht geschriebenen Ideen. So tatsächlich aber nicht in der Zettelkiste, sondern im Computer. Irgendwie, da gucke ich manchmal rein und manchmal denke ich mir, was hast du dir denn dabei nur gedacht? Das ist doch ein totaler Quark. In der Regel irgendwie liegen die auf einem Friedhof, irgendwie, weil sie nicht lebensfähig sind.
Du hast ja auch so einen leicht trockenen, hintergründigen Humor. Ich kenne wirklich viele, viele, viele Comedy-Autoren und auch teilweise auch Drehbuchautoren und dich kenne ich auch schon ein paar Jährchen. Das ist eine ganz spezielle Spezies Mensch, wie ich sie beobachtet habe. Meistens sind es irgendwelche leisen, unauffälligen, sehr trockenen, introvertierten Menschen, die aber dann für Leute wie Cindy aus Marzahn etc. schreiben. Ein guter Kumpel von dir oder Freund, der Heckmann, der ist ja auch so jemand, der, wo man so dran vorbeigeht, wenn er nicht seine ausgefallenen Klamotten anhat, wo man dran vorbeigeht und sagt, ey, der Typ ist doch nicht witzig. Oder wenn man euch sich unterhalten hört in der Kneipe oder irgendwo, dann bricht man zusammen vor Lachen. Warum ist das so?
Weil, glaube ich, Autoren im Allgemeinen irgendwie furchtbar langweilig sind. Oder andersrum, ein furchtbar langweiliges Leben führen. Wir sind durch die Bank weg Stubenhocker. Und dadurch bist du gezwungen, die Reisen, die du tust, irgendwie im Kopf zu tun, um dir Sachen auszudenken, damit es irgendwie nicht noch langweiliger wird. Und das, glaube ich, verbindet uns in gewisser Weise. Und eine zweite Sache, es drängt die meisten Autoren nicht auf die Bühne. Da muss man ein Typ für sein. Da muss man eben auch ein Sendungsbewusstsein haben und den Eitelkeit und auch die Willen, den Willen im Mittelpunkt zu stehen. Und das liegt den meisten nicht. Freuen sich aber darüber, wenn sie jemanden gefunden haben, der das gut kann, irgendwie der dann die Ideen irgendwie tatsächlich zum Glänzen bringt, weil möglicherweise, das gilt für mich ja auch der Mut fehlt. Comedy hat viel mit Mut und Selbstvertrauen zu tun. Auch eine Resilienz, irgendwie auf der Bühne zu stehen und einen Gag zu machen und der kommt null an. Das ist schrecklich. Auch wenn man Lesungen macht, irgendwie, dass man irgendein Gag macht und denkt, ja, der ist bisher immer gut und niemand rührt sich und du denkst, oh Gott, als ob man jemanden beleidigt hätte irgendwie und das macht schon was mit dir. Also das ist, ich möchte wirklich, wirklich kein Comedy-Mann oder keine Comedy-Frau sein, weil das ein brutal hartes Geschäft ist. Wenn alle lachen, bist du der Größte, aber wenn keiner lacht, bist du auch der größte Idiot.
Aber du sagst Stubenhocker, du sagst introvertiert, du sagst nicht im Rampenlicht stehen. Jetzt ist ein Buch von dir rausgekommen. Du sagst dem Verlag, geil, das Buch ist raus. Da sagt der Verlag, geil, Herr Izquierdo, dann machen wir es doch so. Gehen Sie mal auf Lesereise. Die Leute wollen das doch irgendwie kennenlernen. Machen Sie mal Lesungen. Dann sagst du, what the fuck? Und somit kommen wir zum Kapitel gescheiterte Lesungen, Herr Izquierdo.
Ja, da gibt es irgendwie ein paar und das kann irgendwie fast jeder Autor irgendwie ein Lied von singen, von Lesungen, die nicht so gelaufen sind, wie man sie eigentlich mal geplant hatte. Und das sind aber auch lustigerweise die Lesungen, die einem im Gedächtnis bleiben. Denn die Lesungen, die funktionieren, die bleiben in aller Regel nicht im Gedächtnis. Es gibt eine schöne, wie meine persönliche Lieblingslesung. Ich habe für Fräulein Hedi, Träum vom Fliegen, auch in einem Kölner Altenheim recherchiert und habe ältere Damen befragt zu ihrem Leben, um ein bisschen wie meine Figur der Hedi von Pyritz aufzufüllen mit Geschichten. Und dann kam das Buch raus und dann lud mich dieses Altersheim zu einer Lesung ein. Und dann habe ich sofort zugesagt, das mache ich total gerne. Also bin ich dann dahin und das war unten im Keller in der Bibliothek. Das war jetzt wirklich keine schöne Bibliothek, eher so ein Funktionsraum mit Stahlträger, Regalen mit vielen gebrauchten Büchern drin. Aber die Herrschaften kamen dann so nach und nach trudelten sie ein und dann wollte ich gerade loslegen und dann kam jemand, der zu spät ist. Kam wirr rein und sagte, Entschuldigung, also setzte sich hin und dann sagte, ja, kann ich anfangen? Und dann schoss er wieder hoch und sagte, der Grund, warum ich zu spät bin, ist, ich hatte noch vor der Lesung meinen Leinsamen-Müsli. Und deswegen das kam dann schneller zurück, als ich dachte. So, und dann saß ich da und dachte und habe auch gesagt, so viel Information hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Und dann setzte er sich wieder und dann las ich die ersten Sätze und dann sprang er wieder auf und sagte, Wiedersehen. Und zack, aus der Tür raus. Und ich dachte, okay, jetzt ist das Thema ist wenigstens durch. Er wird irgendwie glückliche Zeit auf dem Klo verbringen. Also lese ich. Und die Herrschaften sind vor mir, hören dann auch irgendwie brav zu, bis ein älterer Herr oder ein alter Herr, muss man sagen, aufsteht und auf mich zukommt. Alle sitzen, ich sitze auch irgendwie und ich habe das Buch in der Hand irgendwie und gucke so immer ins Publikum und sehe ihn auf mich zukommen. Und ich lese und denke, was soll das? Und er kommt immer näher irgendwie und steht dann schon vor meinem Pult. Und ich gucke so hoch und dann geht er so an diesem Pult vorbei. Und ich lese weiter und ich folge ihm ein bisschen, irgendwie lesend mit dem Buch in der Hand und sehe, dass hinter mir war so eine Regalwand mit Leihbüchern. Und er geht so mit dem Finger an dem Buchrücken vorbei, sucht sich ein schönes Buch, nimmt es, klemmt sich das unter den Arm und geht wieder vor dem Tisch entlang nach draußen, okay, während ich da mit diesem Buch und ihm so hinterher lese. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Es war ihm so langweilig, dass er dachte, ich suche mir jetzt mal ein schönes Buch aus und dann gehe ich auf mein Zimmer und habe eine schöne Zeit. Ja, vielleicht auch, ist er dem Mann angefolgt. Ich fand es im Nachgang so lustig. Das war so eine absurde Situation. Und ich sah, dass das waren ja zwei, drei Damen, die ich interviewt hatte, die Augen verdrehten und vor Scham im Boden versanken. Und ich habe ihnen nachher gesagt, das war echt, ich habe mich wirklich amüsiert. Aber das sowas irgendwie passiert schon mal.
Aber das ist natürlich eine großartige Partygeschichte da irgendwie, aber du kommst ja auch in die absurdesten Kaschemmen irgendwie und liest da. Und hast du mir mal erzählt, oder dass du auch mal in den leeren Saal reingelesen hast?
Ja, das war eine sehr seltsame Lesung. Das war in Dormagen, in einer Gegend, wo man irgendwie keine Lesung vermutet. Irgendwie Brennpunkt würde man heute sagen, sozialer Brennpunkt, also viele Hochhäuser. Ich kam da an und dachte, okay, das muss falsch sein. Ich habe mich völlig verfahren, hatte ich aber nicht. Das war eine Kneipe und dann bin ich dann da rein. Und in dieser Kneipe tobte der Mob. Ich kam da rein und sah vor mir eine 2 Meter große Liza Minnelli als ein Mann und eine 1,50 Meter große kleine Tonne, die als Trude Herr verkleidet waren, in einem Karaoke-Contest. Direkt vor der Theke. Und dann habe ich mich in die Ecke gesetzt und dann haben die da ihren Contest gemacht. Da war überhaupt kein Platz, es war keine Bühne oder so, das war alles ebenerdig. Und der Rest mit der Bande, die an der Theke sahen, war randvoll irgendwie. Es war ein Gejohle und Geschrei und ich dachte, hier willst du lesen, das kann doch nicht sein. So, und dann waren die dann fertig und dann kam dann der Wirt und dann sagte ich ihm, ich lese hier nicht. Also, nein, hier musst du auch nicht lesen, wir gehen nach oben. Und dann gingen wir nach oben in den ersten Stock in das Wohnzimmer und das war komplett gekachelt, weiß gekachelt. Und ich dachte, hier schlachtet man Tiere. Und es war leer. Also es war ein Stuhl rein aufgebaut, es war leer. Der Grund dafür, es war irgendwie ein irre heißer Sommertag. Es war wirklich, es war wahnsinnig heiß. Und das Publikum stand draußen auf dem Balkon, weil es ihnen drinnen zu warm war.
Wow.
Also habe ich mich an meinem Pult gesetzt, an meinen Platz gesetzt und habe angefangen zu lesen in einen leeren Raum rein, in leere Stuhl rein, weil die da draußen wollten draußen bleiben. Draußen war es mittlerweile dunkel, drin war es hell, man sieht also nichts. Also nur hell erleuchtetes Wohnzimmer, leer. Und dann gab es immer Stellen, wo ein paar Gags kamen und dann hört man draußen die Leute lachen.
Oh Gott.
Und dann blickst du auf, du siehst aber in einen leeren Raum, hast aber irgendwie viele Menschen lachen gehört. Und dann liest du halt weiter. Das ging eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Und dann war ich dann irgendwann fertig und dann gab es Applaus. Auch den habe ich nicht mitbekommen, weil es ja draußen war und draußen war es dunkel.
Warst du mikrofoniert in der Situation oder war das ohne Verstärker?
Nee, das war ohne Verstärker. Das war alles so irgendwie und das war so surreal, weil du ja halt immer in den leeren Raum, in diese leeren Stuhl reingeguckt hast und von draußen halt Geräusche. Irgendwie, du hast aber niemanden gesehen in diesem gekachelten Wohnzimmer. Und dann bin ich dann irgendwann nach Hause und dachte nur, was war denn das gerade?
Aber die Leute wissen schon, welches Buch du vorstellst.
Ja, das ist ja immer angekündigt, ne? Eine Lesung vorzugsweise ist es angekündigt, ne? Dann sollte der Veranstalter sich auch drum kümmern, tut er in der Regel auch irgendwie, und dann liest man aus einem bestimmten Buch und die Leute kommen, wenn sie dich denn kennen, wegen dieses Buches oder wegen dir, je nachdem.
Bist du dann als Autor, als Romanautor auch so eine Art Person of Interest?
Rockstar?
Ja.
Nein, irgendwie da fliegt keine Unterwäsche irgendwie und da gibt es auch keine Bekundungen. Ja, das könnte dann irgendwie so zeltartig irgendwie dich verdecken. Irgendwie, aber nee, das gibt es nicht. Das ist ja im weiteren Sinne eben eine künstlerische Veranstaltung wie Theater oder so. Da gibt es keinen Rockstar-Bonus. Wäre ja mal ganz schön irgendwie, aber so ist es leider nicht. Also wer jetzt deswegen diesen Beruf begreifen will oder angreifen will oder beginnen will, in dem kann ich nur sagen, da geht nichts.
Naja, ein paar sind es ja, Tommy Jaud, Mickey Beisenherz, das sind ja schon Autoren mit Rockstar-Bonus.
Naja, letzterer zumindest irgendwie arbeitet ja auch im Fernsehen, irgendwie, und man kennt ihn aus dem Fernsehen, ob die darüber hinaus Rockstar Boni irgendwie für sich verbuchen, irgendwie bei Veranstaltungen, weiß ich nicht. Man müsste sie mal fragen. Also üblich ist es nicht.
Du hast am Anfang deiner Karriere, hast du mit deinem Freund Heckmann die absurde Idee, dich mit verbundenen Augen vor eine Weltkarte zu setzen und jeder wirft 3 Pfeile. Und die Idee war, wir reisen. Jeder zu diesen 3 Pfeilen habt ihr ins Wasser geworfen, seid ihr in gerader Linie zum Land gegangen und habt gesagt, wir reisen in einer bestimmten Zeit zu diesen Orten und treffen uns zwischendurch auch mal und schreiben darüber ein Buch.
Ja. Ja, also wir hatten das mal in den 90ern, haben wir mal so rumgesponnen, irgendwie, dass eigentlich ein Ort irgendwie so gut ist wie jeder andere, irgendwie, also dass es kaum Unterschiede gibt in Orten, wenn man sie denn bereisen will, weil es ja immer heißt, ja, du musst dann nach Venedig oder du musst irgendwie nach New York oder so. Und dann war der Ansatz war eben ein Zufallsreisenprinzip zu machen irgendwie und alle Orte gleich gut zu machen oder gleich interessant zu machen. Und daraus irgendwie entwickelte sich dann Dart Pilots, dass wir dann tatsächlich die Erde in 3 große Teile unterteilt haben, in Nord- und Südamerika, in Europa und Afrika und Asien und Ozeanien. Und in jeden dieser Teile haben wir mit verbundenen Augen einen Pfeil reingeworfen und wo der Pfeil einsteckte, war das Ziel der Reise. Mit der Einschränkung, wenn man mitten in der Atlantik, also die Erde hat ja nochmal viel Wasser, und damit das nicht irgendwie 18 Mal werfen wird, irgendwie, das war dann klar, zieht man eine gerade Linie zum ersten Land. So, auch Insel ist Land. Und dementsprechend haben wir das irgendwie tatsächlich gemacht, und ich musste auf die Islas del Cisne, auf die Schwaneninsel, 180 Meilen vor Honduras. Unbewohnte Insel, muss man dazu sagen. Auf den Yushan Mountain, den höchsten Berg Taiwans, irgendwie bis dahin wusste ich nicht, dass Taiwan überhaupt Berge hat, irgendwie, und zwar sehr hoch, auch 4000 Meter hoch. Und dann nach Yveskale in der finnischen Seenplatte. Und dazu hattest du 12 Tage Zeit, deinem Pfeil hinterher zu reisen, und nochmal 3 Tage, um deinen Kompagnon, der ja auch Pfeile geworfen hat, irgendwie in Heckmanns Fall war das irgendwo auch unbewohnte Insel Baja California, dann ein Brocken im Pazifik, die Northern Mariana Islands zwischen Guam und Japan, und nach Kasachstan hätte er noch gemusst. Und wir haben uns getroffen in San Francisco, in Bombay, und hätten uns noch in Petersburg treffen sollen. Aber in Bombay ist der Herr Heckmann dann ausgeschieden, irgendwie, weil er irgendwie durch war mit sich und der Welt. Und ich habe es dann aber noch brav durchgezogen und bin dann eben nach 42 Tagen irgendwie wieder angekommen.
Oh. Ich habe natürlich da zwei, drei Fragen. Erstens, Kohle. Ich meine, man muss erstmal um die Welt unterwegs sein. Da muss man Kohle für haben, für Flugzeug, für Bahn, für Hotels oder Zelte. Dann bist du bekennender Hypochonder. Wie machst du das? Wie bist du da durchgekommen? Und natürlich die dritte Sache, absurde Storys.
Also Geld, das ging. Natürlich ist es nicht ganz billig, aber es gab damals ein Around-World-Ticket von Lufthansa, beziehungsweise ein Star-Alliance-Ticket hieß es damals. Damit konnte man irgendwie die großen Flüge schon mal gut abdecken. Man hatte, glaube ich, 12 Landungen frei, musste aber immer eine Richtung einhalten. Man konnte nicht zurück. Man musste dann immer eine Richtung einhalten. Dann konnte man große Flüge schon abdecken. Der zweite Kostentreiber waren tatsächlich Hotels, irgendwie, weil wir beide keinen Bock hatten, in Jugendherbergen oder in, sagen wir, Pension fragwürdigen Zustands irgendwie zu übernachten und schon gar nicht im Zelt, weil es auch nicht jede Region irgendwie dafür gemacht ist, irgendwie um da mal in einem Zelt zu sein. Honduras ist zum Beispiel ein unglaublich gewalttätiges Land, irgendwie nur ein Idiot irgendwie pennt da in einem Zelt. Irgendwie wir mussten in Honduras, ich musste in Honduras. Ich wollte von einem Hotel, weil es da kein Abendessen gab, in ein anderes Hotel, das irgendwie 200 Meter entfernt war, einmal nur raus aus dem Hotel, die Straße 200 Meter runter und dann rein ins Hotel. Ich musste ein Taxi bestellen.
Oh, immer zu gefährlich sonst.
Weil die sagten irgendwie, du kannst nicht auf die Straße gehen. Mm. Das geht nicht. So, und dann bin ich in ein Taxi, der ist 200 Meter gefahren, also ungefähr, wie viel braucht man? 10 Sekunden, 12 Sekunden, hat dann wieder gehalten, hat mich wieder rausgelassen. Solche Sachen. Das waren irgendwie große Kostentreiber. Wir hatten, das hat damals wirklich alles in allem 16.000 Mark gekostet. Also
8, das ist wenig.
8.000 Euro. Das ist klar, das musste man schon noch aufbringen, das Geld. Irgendwie, aber für das, was es nachher war, irgendwie auch in dieser Größe und in dieser Größenordnung, irgendwie fand ich es okay. Also, die zweite Frage war?
Hypochonder.
Ah, Hypochondertum. Ja, das war natürlich, ich hatte irgendwie wahnsinnige Angst vor oder Respekt vor Afrika. Hab dann ja irgendwie glücklicherweise Finnland getroffen. Aber klar ist irgendwie, und klar war auch für beide irgendwie, das soll eine Selbsterfahrungsreise, nicht eine Selbstmordreise werden. Irgendwie. Also man versucht die Orte, die man getroffen hat, irgendwie zu erreichen. Aber der Weg war das Ziel, nicht das Ziel war das Ziel. So, ich in drei Fällen, von drei Fällen habe ich zwei Orte erreicht. Irgendwie die Islas del Cisne vor Honduras, da bin ich bis Roatán gekommen und mir fehlten noch 170 Meilen oder 150. Das hätte ich über offene See mit einem Schnellboot riskieren können. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Mal davon abgesagt, dass der auch 2000 Dollar dafür haben wollte. Wow. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. So, und dann ist es eben nur bei Roatán geblieben. Aber den Yuxia Mountain habe ich erreicht. Da war ich oben. Und Üvezcale, das war jetzt nicht so schwierig. Irgendwie so, das war auch mit der Bahn gut zu erreichen. Irgendwie, und die haben wir, das habe ich dann gemacht. Irgendwie, es gab natürlich schräge Situationen, irgendwie, vor allem in Taiwan, wo ich bei so einem Klatschdoktor war, irgendwie, der mit Händeklatschen irgendwie Krankheiten heilen konnte. Und das war ein Albtraum, weil irgendwie der natürlich nach jahrelangem Klatschen quasi Horn auf den Händen hatten, ich aber nicht. Und er ließ mich dann immer weiter klatschen, bis meine Hände brannten wie Feuer irgendwie und dann war er nicht zufrieden und dann hat er meine Hände geführt und dann immer so richtig, richtig Vollgas gegeben und ich konnte quasi nichts mehr anfassen. Und ich dachte, davon wird man krank. Irgendwie so. Aber das heilt nichts. So. Es gab viele Sachen, irgendwie auch ganz schräg irgendwie auf dem Night Market zu sein, wo man Schlangen, wo Schlangen irgendwie gekillt werden vor deinem Auge irgendwie und das Herz wird rausgenommen und auf den Tisch gelegt und dann pocht es noch weiter irgendwie und dann wird das Blut getrunken und du denkst, hier esse ich nichts. Ne? Also das gibt ganz viele, irgendwie, aber es waren halt auch viele Begegnungen, die es eigentlich so wertvoll machten, weil ich natürlich jedem meine kleine Dart-Pilots-Geschichte erzählt habe. Und das stieß auch regelmäßig auf Begeisterung. Und es gab dann irgendwie auch, irgendwie auf Honduras bin ich am Strand einer Japanerin entgegengelaufen, dann habe ich einfach angehalten, habe die voll gelabert und habe der wieder meine Dart-Pilots-Geschichte erzählt und dann sagte ich, ja Mensch, das ist ja toll und so. Und erzählte auch von meinem Kompagnon Heckmann, der eben nach den Northern Mariana Islands musste. Und dann sagte sie, na jetzt, sie sagt ihren Eltern Bescheid, denn sie holen ihn in Tokio im Flughafen ab. Und jetzt ist Tokio eine 30-Millionen-Stadt. Und er kam mitten in der Nacht an und die Eltern, ich schwöre es, die standen da und haben ihn abgeholt.
Wow.
Und sie kannten ihn nicht, die wussten, er hätte ja auch ein psychopathischer Axtmörder sein können. Die wussten das ja nicht, aber sie haben ihn echt abgeholt und haben ihn auch bei sich zu Hause pennen lassen. Irgendwie so, dass er da von da weiter irgendwie versuchen konnte, die Northern Mariana Islands irgendwie zu erreichen. Was er übrigens nicht geschafft hat.
Grüße an Heckmann.
Ja. Was ich aber geil finde, ist, weil die Geschichte, dieses Erlebnis ist ja lange vor Internet und Web 2.0, Content Creating Channels auf YouTube beispielsweise. Ihr habt ein Buch drüber gemacht. Das wäre ja heutzutage klassische Blaupause für einen YouTube-Channel, wo Leute das eben zeigen, oder wie Charlie Boorman und Long Way Down, Long Way Round. Und ihr hättet das wahrscheinlich heutzutage relativ einfacher diesbezüglich, wenn ihr Leuten einfach zeigen könntet, ey, guck, das ist unser Channel, wir sind jetzt gerade hier,
genau.
Hilf mir mal und so.
Ja, ne? Ja, nee, das wäre, also es gab damals schon Internet, irgendwie, es klingt immer komisch, ne, weil ich Jahrgang 68 bin, irgendwie, da gab es nämlich kein Internet, ja. Bis in die 90er oder so. Es gab, aber es war eben kaum möglich, irgendwie selbst eine Homepage zu befüllen. Wir hatten irgendwie jemand, die das für uns gemacht hat. Und der haben wir immer die Texte geschickt. Das war ja Pflicht dieser Übung, jeden Tag irgendwie nach Ankommen in diesem neuen Land erstmal ein Internetcafé aufzusuchen. Es hatte ja auch kaum jemand tatsächlich irgendwie Personal Computer oder so. Also musstest du im Internet, hast da deinen Bericht getippt, den hast du nach Hause geschickt und dann bist du erst eingecheckt irgendwie und hast irgendwie den neuen Tag erlebt. Also das wäre heute irgendwie schon alles viel leichter. Du könntest das alles selber machen. Du könntest das eben auch mit deiner Handykamera machen und filmen. Irgendwie das wäre alles viel filmischer und viel näher dran. Das war damals schon irgendwie um einiges komplizierter.
Aber ich glaube, das macht es eben aus der Rückschau betrachtet auch noch geiler und origineller, weil die Möglichkeiten eben noch nicht da waren bei der Zeit, ne?
Das ist das Problem von Internet. Darum beneide ich die Jugend von heute 0,0. Irgendwie das Internet hat viele schöne Sachen, irgendwie, nämlich irgendwie, dass es die Welt auch sehr klein gemacht hat und man jeden Ort irgendwie angucken kann, weil Google da schon war. Aber es nimmt auch jede Fantasie. Das, was unsere Generation noch hatte, ist, sich die Welt vorzustellen, sich die Welt als großes Abenteuer vorzustellen. Wenn du einen Ort in Südamerika mit dem Finger auf dem Globus gesucht hast, hast du dich gefragt, wie könnte es da wohl aussehen? Was könnten da für Menschen sein? Und du hast in deinem Kopf Bilder generiert. Heute gehst du ins Netz irgendwie und guckst dir diesen Ort an und denkst, ah ja, so schön ist es nicht. Ne? Und das ist... Und da hatten wir es viel leichter, irgendwie, weil wir uns die Sachen, wir konnten die Bilder noch selber machen. Und heute, die Kids leben mit den Bildern, die andere für sie gemacht haben. Ja. Und das nimmt Fantasie, das nimmt Vorstellungskraft irgendwie, und das nimmt auch Antrieb, irgendwie Dinge selber anzugehen.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass in der Schule... Kennst du noch diese Brieffreundschaften, die man machen konnte, dass dann irgendwie die Lehrerin oder der Lehrer rumging und sagten, so, ich habe eine Liste, und dann waren da so 20 Menschen drauf aus, keine Ahnung, New York, Kanada, Südamerika, Alaska, und dann such dir einen aus und dann konntest du dir einen Namen rausschreiben und mit dem auf diesem ganz dünnen Luftfahrtpapier eine Brieffreundschaft anfangen, die natürlich dann immer... Ja, 4 Wochen hielt oder 6 Wochen, weil der Brief auch eine Woche unterwegs war.
Und man musste immer auf Antwort warten, bis der Postbote sie einem bringt. So, das ist nicht E-Mail, Klick und raus irgendwie und dann kriegst du in 10 Minuten später eine Antwort. Ja. Das ist,
Aber es war halt so aufregend, mit jemandem aus Amerika zu schreiben oder aus Südamerika, aus irgendwie Caracas oder was weiß ich. Ja. Das war wirklich aufregend.
Das ist schon sehr entzaubert. Irgendwie. Ja. Das Netz hat die Welt, in der wir leben, schon sehr entzaubert.
Ja. Also Dart Pilots, mittlerweile Kultbuch, kann man immer noch kaufen auf Amazon und in Buchläden, bei Antiquariaten auch, habe ich es auch gesehen, sehr empfehlenswert.
Bevor wir zur Buchverlosung noch kommen, habe ich mich gefragt, wenn du so viele verschiedene gesellschaftliche Themen in deine Romane oder auch in deine Drehbücher hast einfließen lassen, gibt es ein bestimmtes Thema, vielleicht auch ein aktuelles Thema gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch, was dich interessiert, was vielleicht Ausgang für ein neues Buch wäre?
Das kann ich irgendwie im Vorhinein gar nicht sagen. Es gibt, klar, irgendwie, es gibt immer so, sagen, also bei Kein guter Mann war es Schuld, irgendwie persönliche Schuld, beziehungsweise eben auch Schuld, die man auf sich lädt, die man vielleicht gar nicht zu verantworten hat, irgendwie, die einen ungerecht trifft, irgendwie aber einen trotzdem zerstören kann. Das sind so, wenn ich so auf solche Themen treffe, irgendwie, dann irgendwie bleibe ich da hängen und versuche auch ein Buch, nicht nur die Geschichte zu erzählen, sondern auch das Thema irgendwie deutlich zu machen. Beim aktuellen Buch ist es Erinnerung als Thema. So dass man irgendwie das Gefühl hat, wie auch in einem guten Film, irgendwie, dass eben nicht nur ein Plot erzählt wird, sondern auch ein Thema erzählt wird. Und das sollte man dann in den einzelnen Szenen auch immer wieder spüren, dass das eigentliche Thema ist. Ist irgendwie, und ich glaube, dass das irgendwie so ein bisschen der Mehrwert irgendwie sein kann einer guten Erzählung.
Also nicht nur kommentieren, sondern auch zum Beispiel einen Lösungsansatz innerhalb der Erzählung zu einem bestimmten gesellschaftlichen Thema dann auch zeigen.
Eigentlich keine Lösungsansätze irgendwie. Und ich kommentiere auch so wenig wie möglich irgendwie, um nicht als Klugscheißer oder Besserwisser irgendwie dazustehen, irgendwie dass ich nicht bin. Ich habe auch für viele Probleme keine Lösungsansätze. Was ich machen kann, ist die Dinge zu zeigen. Und sie vielleicht auch irgendwie auch in ihrer Ungerechtigkeit zu zeigen, sodass man vielleicht auch einen gewissen Schmerz spürt oder irgendeine Emotion entwickelt und sagt, aha, okay, so habe ich das noch nicht gesehen. So. Ich kann aber nicht sagen, wie man es besser macht irgendwie, oder eben gar belehrend sein, irgendwie, du musst irgendwie das und das tun, damit die Welt besser wird. Das mache ich nicht irgendwie, und das will ich auch nicht irgendwie. Das ist nicht mein Job. Ja, naja, es hält irgendwie den einen oder anderen nicht davon ab, irgendwie dir zu erzählen, wie du dein Leben irgendwie führen sollst. Aber es ist tatsächlich anmaßend.
Ich habe so den berichtige mich, wenn ich falsch liege. Aber du hast ja mit Alf-Krimis angefangen. Die waren, lass es mich so formulieren, natürlich sehr eiflerisch angehaucht, sehr ironisch. Ich habe so den Eindruck, und da, wie gesagt, berichtige mich, wenn ich falsch liege, dass deine Bücher irgendwie nachdenklicher geworden sind, irgendwie melancholischer.
Naja, ich bin älter geworden. Als ich angefangen habe, war ich ja gerade Anfang 20, irgendwie so. Jetzt bin ich Mitte 50. Und dann sieht man irgendwie Dinge auch anders irgendwie und hat ja auch irgendwie in den letzten 30 Jahren habe ich ja auch Dinge erlebt irgendwie und habe mich gefreut oder habe getrauert und habe auch feststellen müssen, dass die Welt leider nicht so ist, wie ich sie gerne hätte, und das mag nachdenklicher machen, das mag auch melancholischer machen, aber ich versuche es immer noch trotzdem mit Humor aufzufangen, dass man eben immer eine Mischung in den Texten hat, dass man da irgendwie sich nicht in die Erde arbeitet irgendwie und aus diesem Loch nicht wieder herausfindet.
Hast du denn, natürlich kommen jetzt wieder die zwei typischen Sachen, was sind noch deine Ziele oder willst du nochmal einen Comedy-Kracher raushauen oder was würdest du gerne jetzt noch erleben oder erreichen?
Das Problem ist immer, wenn ich Pläne mache, weiß ich, dass sie scheitern werden. Das ist ganz grausam. Darum, ich würde schon noch gerne in meinem Beruf weiterarbeiten. Das setzt ja immer geistige Gesundheit voraus, irgendwie auch eine gewisse körperliche Fitness natürlich. Auch irgendwie einen gewissen Erfolg. So, das muss man irgendwie, muss man gar nicht so tun, als hätte das damit nichts zu tun, denn wenn ich keine Bücher verkaufe, kann ich nicht davon leben. Wenn ich nicht davon leben kann, muss ich von was anderem leben. So ist der Schluss. Also ich würde schon noch gerne in meinem Beruf arbeiten, vielleicht auch irgendwie vielleicht auch noch mehr Bücher verkaufen können, irgendwie um unabhängiger zu sein, um auch weiterhin irgendwie darin arbeiten zu können. Das hängt aber von so vielen Faktoren ab irgendwie und auch von so viel Glück teilweise ab, dass es wenig Sinn macht, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, beziehungsweise wenig Sinn macht, Pläne zu schmieden, weil sie nicht funktionieren.
Die Frage wird jedem Schauspieler, jedem Autor, jedem Musiker immer gestellt. Ich stelle sie trotzdem. Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, boah, ich möchte ein zweiter Esquerdo werden, hast du Tipps für Anfänger oder sagst du dir, wie auch Musiker und Schauspieler immer sagen, Leute, lernt was Vernünftiges?
Nein, irgendwie, also man darf nur nicht blauäugig da reingehen. Irgendwie, das ist, sagen wir mal so, es war noch nie so einfach, irgendwie zu veröffentlichen wie jetzt, in diesen Zeiten. Irgendwie, zur Not kann ich das eben auch im Self-Publishing machen. Es war aber nie so schwer, irgendwie ein Publikum zu finden, das dir die Treue hält, das dich irgendwie gut findet. Das bedeutet automatisch, irgendwie, du solltest nicht an den Start gehen und sagen, irgendwie, ich schreibe jetzt meinen ersten Roman, der räumt derartig ab, irgendwie, danach werde ich irgendwie auf einer Insel leben, mit einem Cocktailglas in der Hand, irgendwie, um meine Romane diktieren. So, irgendwie, das wird irgendwie nicht, das wird nicht passieren. So, irgendwie, also man muss darauf gefasst sein, irgendwie, dass es ein langer, steiniger Weg wird und irgendwie, dass es möglicherweise kein Happy End gibt, irgendwie, auf diesem Weg. Das ist so. Das gilt ja auch für Musiker, das gilt auch für Schauspieler. Und es hat nicht immer damit zu tun, ob du talentiert bist oder nicht. So, es gibt genug Beispiele in jeder Kunstform, wo man sich fragt, irgendwie, okay, das Lied ist jetzt so nichtssagend, irgendwie aber so verkaufsträchtig, so berühmt geworden, dass jemand, irgendwie, der zum Beispiel Jazz macht oder ein genialer Klassikmusiker ist, denkt irgendwie, wie, damit kann man Geld verdienen? So kann man berühmt werden? So, das hat nicht immer mit Talent zu tun. Irgendwie. Manchmal ist es vielleicht auch so, irgendwie, dass zu viel Talent auch nicht gut ist.
Ja.
Also zumindest nicht für einen großen Erfolg. Ja. So, also darüber sollte man sich im Klaren sein, irgendwie, dass das nicht leicht wird und dass man da auch viel aushalten muss und auch viel einstecken muss. Aber wenn man das machen will, dann soll man es angehen, irgendwie, aber es geht eben auch nicht ohne Disziplin. Mhm. Wie ein Autor bist du nur, wenn du schreibst.
Ja.
Denn wenn du nicht mehr schreibst, bist du allenfalls ein Ex. Aber das ist wie Fußballer oder Nationalspieler. Du bist nur Nationalspieler, wenn du in der Nationalmannschaft spielst. Wenn du dann nicht mehr spielst, bist du Ex-Nationalspieler. Ja. So, und das ist beim Autor irgendwie ganz genauso.
Aber Andi, wir lassen dich natürlich nicht gehen, ohne zwei Worte über Kein guter Mann zu verlieren, weil das war dein letztes Buch, was wir natürlich auch noch verlosen heute. Und eventuell zwei, drei Sätze über dein neues Buch, was ja dann hoffentlich rauskommt. Also erstmal Kein guter Mann. Zwei, drei Sätze. Warum?
Also es bietet sich jetzt an, weil wir kurz vor Weihnachten stehen und die Geschichte spielt in der Christkind-Filiale in Engelskirchen. Irgendwie da eine Filiale, die die Post eingerichtet hat für Unzustellbares, nämlich wenn Briefe an das Christkind oder an den Weihnachtsmann gehen, die landen dann da.
Die gibt es wirklich, ne?
Die gibt es wirklich und die hat auch geöffnet, irgendwie bis kurz nach Weihnachten irgendwie, und dann kriegt man dann einen Brief zurück vom Christkind. Von daher irgendwie, sie spielt zu Weihnachten, ist aber keine klassische Weihnachtsgeschichte und sie handelt von einem Postboten kurz vor der Pensionierung, der in dieses Christkind am strafversetzt wird. Ein mürrischer alter Mann, wenn man so will, der nicht ungeeigneter sein könnte, irgendwie, oder niemand könnte ungeeigneter sein als er, der da arbeitet, der eines Tages einen Brief vom 10-jährigen Ben bekommt, der einen Klempner sucht, also der gar keine Wünsche hat. Irgendwie. Und er beginnt eine Brieffreundschaft. Der Clou ist, Ben schreibt diesen Brief an Gott, weil er denkt, naja, wo das Christkind ist, ist vielleicht auch Gott. Irgendwie, also schreibt er ihn an Gott. Und Walter antwortet Ben als Gott. Und so beginnt eine Freundschaft, wo der Kleine denkt, er schreibt Gott und Gott antwortet ihn. Und Walter fängt an, so sein, genau wie Gott aus der Entfernung, versucht sein Leben ein bisschen besser zu machen.
Cool. Wir müssen natürlich ehrlicherweise sagen, wir haben in der Woche Weihnachten, bis dahin wird die Folge nicht in den Äther schaffen, aber es ist trotzdem ein cooles...
Ja, aber es wird ja noch Winter sein und für auf, das auf geht Fall. Auch für den Winter.
Es gilt auch für das Lagerfeuer und für den Glühwein nach Weihnachten. Dein neues Buch kommt jetzt nächstes Jahr raus, also wenn wir ausstrahlen, wahrscheinlich dieses Jahr, also 2025. Worum geht's da?
Das wird tatsächlich nach 20 oder nach 25 Jahren wieder Krimi sein. Ich habe einen Krimi begonnen. So viel kann ich im Moment gar nicht darüber sagen, außer dass es in Glücksburg spielen will, irgendwie im nördlichsten, in der nördlichsten Stadt Deutschlands, irgendwie kurz vor der dänischen Grenze. Und nein, ich werde nicht sagen, was der Beruf ist, irgendwie, weil es diesen Beruf als Ermittler noch nicht gibt. Irgendwie, also warte ich irgendwie ganz brav, irgendwie, bis es veröffentlicht ist, damit ich dieses Alleinstellungsmerkmal auch bis dahin noch behalte.
Ja, sehr gut. Was macht für dich eigentlich einen guten Krimi aus?
Ein guter Krimi ist für mich eigentlich mehr als der Plot. Irgendwie, ich finde, ein guter Krimi sollte ein Thema behandeln irgendwie oder sich vielleicht auch an einem Thema abarbeiten, das über den Plot hinausgeht. Er sollte wie jede gute Geschichte Emotionen entfachen und sich, sodass man irgendwie, sodass man nicht nur folgt, sondern auch in einer bestimmten Haltung oder in einer bestimmten emotionalen Verfassung folgt. Irgendwie, dass es eben nicht nur der x-te Serienmord ist, irgendwie was langweiliger kaum sein kann, weil Serienmord ist immer Plot. Und Plot ist eigentlich langweilig, es sei denn, man hat diesen 7-Plot zum Beispiel, der tatsächlich mal was Neues ist. Oder der Autor von Hannibal, jemand sagte mal, nur er sollte Serienmörder schreiben. Irgendwie, ich stimme dem zu. Ich habe das Buch gelesen, das ist einfach grandios dafür, dass es irgendwie Serienkiller ist, weil es eben auch mit dieser Figur irgendwie Hannibal zu tun hat.
Thomas Harris war da auch.
Thomas Harris, oh Gott.
Irgendwie so. Aber weil du es gerade selber gesagt hast, ich habe mich gefragt, warum ist denn von all diesen Genres und Subgenres Krimi auch als Verfilmung so beliebt, dass es seit Jahrzehnten neben Kochsendungen im Fernsehen beispielsweise fast ausschließlich nur noch Krimi zu sehen gibt, die so langlebig sind.
Naja, sag mal, der Krimi hat den Vorteil, irgendwie, Plot bedeutet irgendwie in der Regel irgendwie auch ein gewisses Tempo und eine gewisse Spannung. Das ist die eine Sache. Wie das, was der Krimi eigentlich anbietet, fast immer anbietet, ist eine Lösung. Eine Lösung eines Problems, beziehungsweise die Lösung eines Verbrechens. Und das haben wir in der Gesellschaft so nicht. Wir haben einfach sehr viele Dinge, wo wir Nachrichten gucken und denken, das kann doch alles nicht wahr sein. Und der Krimi bietet dafür in der Regel eine Lösung und eine Bestrafung, eine Katharsis, wenn man so will, irgendwie so, dass man das Buch zumacht und sagt, okay, ich habe die Geschichte durchlitten oder ich habe sie irgendwie gelesen, irgendwie der Böse ist bestraft, die Ordnung ist wiederhergestellt. Und das haben wir in der richtigen Gesellschaft nicht und möglicherweise gibt es da irgendwie eine gewisse Sehnsucht, irgendwie dass eine Ordnung wiederhergestellt wird.
Ja, nicht umsonst ist ja gerade dieser True Crime Hype irgendwie im Moment, wo sie ja mit True Crime Geschichten ganze Konzerthallen voll machen. Was ich nicht verstehen kann, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Okay. Andi, es war uns ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, man konnte so ein bisschen hinter die Kulissen schauen eines Roman- und Drehbuchautors und wieso diese Menschen ticken, die uns diese Geschichten nahe bringen, die damit ihre Kohle verdienen und warum sie so sind, wie sie sind. Und es war tatsächlich sehr, sehr cool und wir verlosen natürlich noch Kein guter Mann von dir zweimal.
Ja.
Die Ersten, die uns schreiben, bekommen das zugeschickt. Natürlich signiert von Andreas Izquierdo.
Ja.
Und guckt auf das neue Buch 2025. Er verrät noch nicht, wie es heißt und worum es geht. Andi, wir bedanken uns.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, super, dass du da warst. Vielen Dank.
Ciao. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.
Baba.
Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.